Ein Intro für alle Fälle. Der Podcast über Serien- und Filmanfänge. Von und mit
Leslie Sternenfeld
und Martin Bross.
Herzlich willkommen, liebe Freunde des gepflegten Serienintros. Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Ein Intro für alle Fälle. Und heute ist es unsere Nummer 5 und heute geht es um, ja, einen schrulligen älteren Herrn. Aber da ist noch jemand bei der Aufnahme dabei und das ist der Martin. Hallo Martin, wie geht's dir?
Hallo Leslie, ja, mir geht's gut. Ich bin kein schrulliger älterer Herr. Und ja, wer unser Rätsel vom letzten Podcast gelöst hat, der hat unseren Studiogast erkannt. Es war nämlich Touchwood. Und wer jetzt immer noch auf dem Schlauch steht, ich gebe mal die deutsche Übersetzung dieses Namens, Kühlwalder. Und bei wem es jetzt noch nicht klingelt, der war halt damals nicht dabei. Kühlwalder ist eine Kröte und sie gehört dem Magier und Zauberer. Und jetzt kommt der Serientitel.
Ja.
Cat Weasel.
Ja. Denn jeder gute Zauberer, Hexer und Magier musste eine Kröte haben, als Vertrauten und als, Schauspieler sagen Anspielpartner. Und Kühlwalder, auch wenn es eine Kröte war, Kühlwalder war eine der Hauptfiguren.
Absolut, kam ständig vor.
Verschwand auch schon mal und musste wieder gesucht werden.
Das auch.
Oder freigekauft mit einem Fernrohr.
Aber man ist mit Kühlwalder immer sehr gut umgegangen. Mhm. Streng genommen waren es wohl mehrere Kühlwalder-Darsteller. Da gehen wir jetzt mal nicht näher drauf ein. Aber man ist gut mit den Kröten umgegangen. Und zwar in der Kutte von Cat Weasel, wo Kühlwalder immer in die Außentasche gesteckt wurde. Da hatte man extra ein kleines Biotop für sie eingerichtet. Die Tasche war wasserdicht verkleidet, so dass drin eine gewisse Feuchtigkeit herrschte und die Kröte, die immer wieder mal rein und rausgenommen wurde, sich da wohl hoffentlich etwas wohlgefühlt hat.
Ja, beim 1. FC Köln, da ist die Kröte ja ein Geißbock und ich glaube, mittlerweile ist es auch nicht mehr der Erste. Ich glaube, es ist mittlerweile Hennes der Neunte. Der ist zwar nicht in der feuchten Tasche, aber
hat ein bisschen Gras zur Verfügung.
Ich glaube ja, ne? Denn man muss ja die tierischen Glücksbringer pflegen. Und übrigens der Name Touchwood, der hat auch mit Glück zu tun. Touchwood, das ist Holz berühren auf Holz klopfen, sagen wir ja im Deutschen. Und im Grunde ist Kühlwalder ein Glücksbringer. Ne? Auf Holz klopfen soll ja auch Glück bringen. Und insofern, ja.
Bevor wir jetzt weiter auf die Serie eingehen, vielleicht erstmal unser kleiner Wiki. Und die starken Fakten.
Ja, damit auch alle die im Bild sind, die vielleicht noch jünger sind als wir.
Wiki und die starken Fakten. Cat Weasel. Englische Serie von 1970-71. 26 Folgen in 2 Staffeln. A 25 Minuten. Idee Richard Carpenter. Schauspieler Jeffrey Belden, Robin Davis, Neil McCarthy, Charles Tingwell und viele andere. Produziert von London Weekend Television. Deutsche Erstausstrahlung 1974 im ZDF. Veröffentlicht auf DVD. 1066 verschlägt es den Zauberer Cat Weasel in unsere Zeit. Dabei wollte er nur mit Hilfe eines Zaubers den bösen Normannen entkommen und fliegen. Landet aber in einer Welt voller wirklicher magischer Gegenstände. Traktoren, elektrisches Licht und Telefone. Der Farmerjunge Harold versteckt ihn und führt ihn durch dieses neue Zeitalter. Cat Weasel versucht in seine Zeit zurückzukehren, aber vorher gibt es eine Menge zu entdecken.
So, jetzt sind wir alle aber sowas von im Bilde. Und damit wir alle über die Kommunikationsmöglichkeiten im Bilde sind, haben wir gedacht, wir ziehen diesmal den Hinweis auf unsere Facebook-Seite mehr an den Anfang. Weil, ja, am Schluss, ne, da versendet sich das immer so quasi mit dem schon beginnenden Outro. Ja, wir haben eine Facebook-Seite, auf der wir unsere Folgen posten, manchmal auch was Zusätzliches und vielleicht zum Beispiel ein zusätzliches Video, das zum Thema passt, zur jeweiligen Folge, zum jeweiligen Intro passt. Dort kann man gerne auch kommentieren oder Fragen stellen und wir freuen uns grundsätzlich immer, das wollten wir nochmal sagen, wir freuen uns grundsätzlich immer über Kontakt, über Anregungen, über Fragen. Da merkt man, dass wir nicht nur in ein technisches Gerät sprechen, an dessen anderen Ende jemand anderes in ein technisches Gerät spricht, sondern ja, dann haben wir noch mehr Kontakt zu den Leuten, die zuhören. Also, liebe Leute, wir würden uns freuen. Also die Facebook-Seite, die heißt ein Intro für alle Fälle. Über die Suchfunktion kommt man da locker hin. Oder man kann auch die Podigee-Seite nutzen. Das ist da, wo unser Podcast grundsätzlich gehostet ist. Der Link ist immer unter jeder Folge in den Shownotes. Ja, jetzt sind wir bei ganz moderner Technik gewesen, obwohl Facebook ist auch nicht mehr so modern, ne?
Stimmt, da sind wir auch schon ein bisschen retro
unterwegs. Ja, wir sind ein bisschen retro.
Und ja, was Catweasel wohl dazu gesagt hätte.
Der hätte neue Begriffe gefunden, der hätte sich gewundert, der hätte vielleicht auch Angst gehabt. Ne? Der hatte ja zum Beispiel Angst vor Bildern, dass die Seele nehmen oder Audioaufnahmen, da meinte er ja auch, da ist jemand gefangen, was er bei Facebook realisiert hätte, keine Ahnung. Aber er ist ja durch die Zeit gefallen und ja, im England Ende der 60er Jahre, 1969, da wurde gedreht, gelandet. Ja, im Grunde ist das Ganze eine Erzählung über einen Sprung durch die Zeit, einen Fall durch die Zeiten.
Ja, und da sind wir ja schon beim Visuellen vom Intro. Catweasel hat einen Zeichentrick-Vorspann.
Und der ist wunderschön, oder? Ist der nicht wirklich sympathisch?
Ja, er hat für mich das absolute Nostalgiegefühl natürlich, weil den hat man verinnerlicht.
Ja.
Die Folgen liefen ja nur 25 Minuten damals. Also das Intro machte dann schon einen kleinen Teil aus.
Ja, der war ja schon relativ langes Intro.
Ja.
Und man muss natürlich dazu sagen, bei allen Serien, die schon etwas älter sind, kommt natürlich grundsätzlich so ein Nostalgiegefühl auf. Da können wir uns nicht freisprechen. Im Gegenteil, das macht ja auch Spaß, dass das so ist. Ne?
Und absolut.
Und die Musik und das Intro, ja, das war nicht nur schön, das ist auch erinnerungsschön. Aber du wolltest gerade was sagen, ich bin dir da reingegangen.
Ja, also visuell sehen wir ja Catweasel als Zeichentrickfigur auf einem grünen Hintergrund, der wahrscheinlich so ein bisschen den Wald symbolisieren soll. Er wird von den Normannen angegriffen, in die Enge getrieben, stürzt dann nach unten, fällt dann quasi durch die Zeit. Ein paar Bilder von technischen Errungenschaften und Persönlichkeiten fliegen an ihm vorbei. Dann landet er und dann kommt das erste Monster der Neuzeit auf ihn zu, ein Traktor. Das ist auch in der ersten Folge dann umgesetzt worden. Und er begegnet einer Glühbirne und zum Schluss fliegt noch ein Flugzeug über seinen Kopf hinweg. Und ja, und über diesem Visuellen gibt es eine sehr schöne Musik und einen Offsprecher, der die Folge ankündigt und ein paar Namen der Beteiligten verrät.
Ich glaube, das hat man im Deutschen so gemacht, um das nicht im Bild übersetzen zu müssen.
Genau.
Ja? Im Englischen war ja kein Sprecher. Das hat man dann so drüber gelegt, damit dann auch die deutschen Zuschauer verstehen. Ich meine, 1969 oder 70, in Deutschland wurde es dann 74 ausgestrahlt, vielleicht 73, 74 dann eingerichtet. Da konnten ja noch nicht so viele Leute Englisch, wie das heute der Fall ist.
Ja, und dann auch der Offsprecher des ZDFs nennt Jeffrey Baylden im Vorspann immer Joffrey Baylden. Ja, deshalb mussten wir auch erstmal gut recherchieren, weil wir hatten Joffrey im Kopf und wurden eines Besseren belehrt von Sir Baylden persönlich, der in einem Making-of seinen Namen dann doch mal erwähnt hat.
Ja. Und ich finde dieses Intro, man sieht so, wie er durch die Zeit fällt, weil auch die Bilder da so den Lauf der Zeit darstellen. Mhm. Das ist erst diese Pistole, an der er vorbeifällt, die ist in einem Bilderrahmen. Dann kommt ein Porträt von Heinrich dem Achten. Mhm. Dann kommt ein Heißluftballon der Brüder Montgolfière. Dann ein Dampfauto, ein Hochrad. Ein Porträt der Queen Victoria, da sind wir ja also schon im viktorianischen Zeitalter, 19. Jahrhundert. Und dann landet er selbst im Bilderrahmen, in der Neuzeit von 1969, 70. Mhm. Das ist also von daher klasse gemacht. Ist ein bisschen wie Big Bang Theory. Ja. Natürlich in höherer Frequenz, aber da werden auch Bilder der menschlichen Evolution in immer schnellerer Folge gezeigt und das ist im Grunde vergleichbar, finde ich.
Ja, ist dieselbe Art, Zeit vergehen zu lassen, richtig.
Ja. Und dann ist uns aufgefallen, dass das Fallen in Intros öfter mal vorkommt. Also nicht nur bei Catweasel. Also zum Beispiel auch in der Serie Time Tunnel oder im, ja, beim Leben des Brian. Ja, ein Großteil vom Intro, vom Leben des Brian, Life of Brian, besteht ja darin, dass eine Figur fällt und fällt und fällt an, an Gegenständen vorbei, an Credits vorbei. Also es gibt bestimmt noch mehr Serienintros, aber ja, vielleicht fallen euch, liebe.
Ja, die können einem nur so einfallen. Im Internet danach suchen ist schwierig, habe ich versucht.
Ja.
Da versteht Google einen dann doch nicht, was man möchte.
Ja.
Aber Leben des Brian habe ich mir auch nochmal angeschaut, also das Intro. Ja, es hat schon gewisse Ähnlichkeiten. Und ja, diese Zeichentrick-Intros haben einfach einen total eigenen Charme. Die Figur ist halt auch zeichnerisch super getroffen. Mhm. Catweasel, der für mich als Kind, als ich es damals zum ersten Mal gesehen habe, für mich ein uralter Mann war, ein Greis, ein Zauberer. Für mich sahen nachher alle Zauberer eigentlich so aus. Das war für mich die Blaupause für einen Magier. Und als ich dann viel, viel später mich dann wieder mit beschäftigt hatte, musste ich feststellen, dass Jeffrey Baden damals erst Mitte 40 war. Also noch gar nicht so alt. Da bin ich jetzt älter.
Was Schminke so ausmacht. Und Jeffrey Baden hatte einiges an Schminke, glaube ich, zu tragen, ne?
Ja, absolut. Er sagt auch in einem Interview mal, er hätte schon als 20-Jähriger 99-Jährige spielen müssen. Also er war darauf wohl angelegt, älter zu spielen, als er in Wirklichkeit war. Nochmal zu diesem Nostalgiefaktor. Also Catweasel war für mich die erste Berührung wahrscheinlich mit so einem Zauberer. Und in der ersten Folge sieht man ja auch die Normannen mit Ritterausrüstung hinter ihm herjagen. Und wahrscheinlich war es auch meine erste Begegnung mit Rittern.
Ah ja.
Und das hat alles für mich geprägt. Für mich waren das wirklich, wie gerade schon gesagt, die Blaupausen. So sind Ritter. Das war dann auch in der ersten Folge wahrscheinlich für mich damals schon sehr, sehr spannend, wie er verfolgt wurde. Danach wird die Serie ja sehr humorvoll und sehr zahm, was die Macher ja auch vorhatten. Sie wollten sich abheben von den ernsten Serien zu der Zeit, die im Fernsehen eigentlich nur die Jetztzeit so wiedergaben und wollten halt in dieses Fantasy-mäßige, aber in eine sehr angenehme Welt. Also es war alles sehr freundlich, ein schöner Humor und das Böse sucht man in dieser Serie eigentlich vergeblich oder es wird eigentlich sehr witzig dargestellt.
Zumal in der ersten Staffel ja auch, die spielt ja auch auf einem Bauernhof. Ne, die zweite auf diesem Schloss, das so touristisch da erschlossen ist und verkauft wird. Aber die erste Staffel auf dem Bauernhof, was ja auch eine kleine, umgrenzte Welt ist, ne, was ja auch den heimlichen Charakter gerade in der ersten Staffel ausgemacht hat. Hm. Überschaubares Personal, ne, da war der Harold Bennett, der Junge, mit dem sich Catweasel dann anfreundet. Mit Cedric in der zweiten Staffel ist er nie so warm geworden, ne?
Es war ein ganz anderer Charakter, richtig. Ja. Cedric war, wenn man ihn jetzt nochmal anschaut, ein Lookalike zu Harry Potter. Also, wer weiß, ob die Autorin von Harry Potter nicht Cedric im Kopf hatte, zumindest optisch. Jetzt nicht vom Charakter her.
Aber ein bisschen nerdig ist der Cedric doch auch, ne? Der
absolut.
Ist so musisch und wissenschaftlich, geschichtlich interessiert. Also der ist ja schon, ja, also ganz anders als Harold in der ersten Staffel, der ja eher ein kerniger Bauernjunge ist.
Ja, so. Eigentlich ist gleich sehr kompetent, wenn er mit Catweasel umgeht. Dieser schrullige Mann, der auf einmal in der Scheune auftaucht. Er ist ja gar nicht scheu, geht direkt auf ihn zu und in der ganzen Serie ist es ja so ein Nehmen und Geben, wer da wem gerade was beibringt, was erklärt.
Mhm.
Und das macht es ja auch so sympathisch. Es gibt eigentlich nicht so die Besserwisser-Hauptfigur. Ja, auch Catweasel ist manchmal unsympathisch und dann wieder genau das Gegenteil. Er ist auch manchmal egoistisch und will seine Ziele verfolgen, lässt sich dann aber auch wieder belehren und lernt Dinge kennen und verstehen. Und so ist es auch mit den Jungs.
Weißt du, an wen mich Catweasel erinnert? An Carlsson vom Dach. Aha. Ja, der Carlsson, der war ja auch manchmal egoistisch, auch manchmal ein bisschen mehr, dann aber auch wieder nahbar und ein Kumpel, mit dem man ungewöhnliche Dinge tun konnte. Ne? Das hat ja immer Lillebror, der kleine schwedische Junge, gemacht. Mhm. Also der kommt mir so, also jedenfalls Catweasel geht für mich eher in die Richtung Carlsson vom Dach als Richtung Pippi Langstrumpf. Ne? Immer so, er ist so ein bisschen schwerer zu fassen und Pippi Langstrumpf war immer so ein bisschen, ja, da freuen sich ja heute immer noch die Pädagogen. Ne? Pippi Langstrumpf ist das Vorbild, stark, klein und trotzdem stark und ne, gegen die Erwachsenen und gegen die etablierte Gesellschaft. Während aber Carlsson vom Dach, der war manchmal einfach nur ein kleiner Egoist und Catweasel tendiert für mich eher in die Richtung. Mhm. So. Und das gefällt mir auch, weil ich mag gerade auch, was Kinderserien angeht, finde ich die besser, die nicht so richtig greifbar sind. Und ja, und Catweasel, der hat seine Schwächen, der hat auch Angst. Ne? Der Angst in der letzten Folge der ersten Staffel, da geht's ja darum, dass er auch wieder durch das Wasser in seine alte Zeit zurück möchte. Aber er hadert damit. Ne? Er hat Sehnsucht nach seiner alten Zeit, aber hat auch Angst vor dem Wasser und vor dem, was da auf ihn zukommen kann, wenn er wieder im Jahre 1066 zurück ist. Also er ist dann auch manchmal wirklich sehr, sehr menschlich und nahbar und an anderen Stellen ist er, ja, da guckt er vor allem auf sich. Ja, also ich mag diese schillernden Figuren und Catweasel ist so eine,
finde ich. Ja, so eine Grundsituation haben ja viele Serien. Also diesen Hauptcharakter, der in einer fremden Welt auftaucht und sich zurechtfinden muss. Das kam nachher mit Alf.
Ja, stimmt.
Auch der musste versteckt werden, auch der musste kennenlernen, wie ticken die Menschen eigentlich. Und er hatte eben auch seine egoistischen Züge.
Oh ja.
Ne, weil er die Katze immer essen wollte.
Frag Lucky.
Und das geht dann so weiter. Also auch vor Catweasel gab es die bezaubernde Genie. Oder, springen wir jetzt wieder in die Jetztzeit, gibt es die neue Serie Resident Alien. Ein Alien, der auch nach und nach merkt, wie die Menschen um ihn herum ticken, obwohl er eigentlich auf die Erde geschickt wurde, um uns alle auszulöschen. Aber er merkt doch, an den Menschen ist auch etwas Sympathisches dran. Das versucht er jetzt so nach und nach zu erkunden. Und springen wir wieder zurück in die
Darf ich eben dazu sagen, dass dein Tipp mit Resident Alien, dass der sehr gut war. Also ich gucke diese Serie sehr gerne und die gebe ich als Tipp auch gerne weiter. Resident Alien, ja, ist gut.
Absolut. Aber ich habe es auch als Tipp erfahren. Ich wusste auch vorher nichts davon. Und ja, wer weiß, vielleicht besprechen wir das ja auch noch mal irgendwann. Aber Resident Alien hat kein wirklich langes Intro.
Aber ein tolles Intro.
Ja, aber es ist wirklich sehr kurz.
Das ist wirklich sehr kurz, ja.
Und jetzt mal meine Liste zu vervollkommenen. Morg vom Ork. 1978. Ja, Morg auch da haben wir diese, klar, es sind ganz oft Außerirdisches. Ist natürlich am einfachsten zu erklären, dass jemand komplett fremd ist in einer Umgebung. Aber es ist auch so eine Figur.
Absolut. Mit Robin Williams als Morg vom Ork. Nanu, sage ich dann nur. Absolut. Ich habe mir die vor kurzem mal, da sind einige wenige Folgen auf YouTube, ich habe mir mal eine angeguckt. Mhm. Also im Vergleich zu Catweasel, also Catweasel kann ich mir immer noch angucken heute, ja. Aber Morg vom Ork fand ich hölzern und langatmig, also nach meinem Eindruck heute, habe ich auch gedacht, das fand ich damals so richtig komisch. Also, ja, okay, das nur nebenbei. Also Catweasel finde ich da richtig gut immer noch. Morg vom Ork, ja.
Ja, ich glaube, da hast du recht.
Ja,
ja, Catweasel ist einfach zeitlos geblieben. Mhm. Absolut, als ich das vor Jahren wieder in die Finger bekommen habe, als das auf DVD veröffentlicht wurde, dachte ich, okay, entweder zerstöre ich jetzt ein schönes, nostalgisches Gefühl, das ich habe und bin komplett enttäuscht, wie die Serie heute wirkt. Aber die erste Staffel, die habe ich mir in einem Rutsch durchgeschaut. Und klar, die Folgen gehen 25 Minuten. Die haben ein richtig gutes Tempo, was heute noch absolut funktioniert. Der Humor funktioniert noch. Und ja, ist im besten Sinne wirklich zeitlos geblieben.
Aber sehr interessante Beispiele, die du gerade genannt hast, ja, die genauso angelegt sind. Ne? Da kommt jemand von weit her oder von aus einer anderen Zeit, was ja man auch immer als räumliche Distanz empfindet. Mhm. Ja, da gibt natürlich immer Reibungen und
genau, viel Potenzial für Komik.
Und interessanterweise sind das auch immer irgendwie ziemliche, ja, egoistisch klingt so abwertend, aber schon durchaus deutlich selbstbezogene Hauptdarsteller. Ja, sei es bei Alf. Ja. Sei es bei Morg vom Org, sei es bei Bezaubernde Genie, sei es bei, was hast du noch genannt, Resident Alien. Das ist wirklich interessant, dass man die immer dann auch so darstellt, dass sie ja einen großen Selbstbehauptungswillen und ein großes Ego haben.
Ja klar, auch die Figuren müssen ja was mitbringen. Auch von denen möchte man ja was lernen. Dieser naive Umgang mit der modernen Zeit, mit dem, was sie gerade nicht kennen. Zum Beispiel habe ich noch ein Beispiel von 1942, Tarzan in New York mit Johnny Weissmüller. Das war ja der absurdeste Film aus der Reihe. Und da ist er ja, glaube ich, in einem Hotelzimmer untergebracht, wenn ich das noch richtig erinnere. Und ist am Wasserhahn und schaut sich jetzt an, wie das funktioniert. Es ist eigentlich genau wie Catweasel. Oder noch ein bisschen mehr um die Ecke gedacht, von Jacques Tati, Mein Onkel.
Großartig.
Ne, der zeigt halt seinen Umgang mit der modernen Welt und ihren Tücken. Und das wird dann wieder in der neueren Zeit weiter fortgeführt von Mr. Bean. Auch jemand, der scheinbar erstmal fehl am Platz ist und um ihn herum bricht erstmal Chaos aus.
Interessantes Beispiel. Ja, genau. Es ist ja genauso. Zumal jetzt wo du sagst, im Intro fällt er da nicht auch so von oben auf die Erde zu so kirchlichen Gesängen, gregorianischen Gesängen, ich weiß es gar nicht. Fällt er nicht irgendwie so auch quasi auf die Erde drauf in so einem Lichtkegel?
Bei wem bist du jetzt?
Mr. Bean.
Ah, ja, ich habe es jetzt gerade nicht vor Augen.
Ja, ich habe da was vor Augen, ich weiß aber nicht, ob das Mr. Bean ist. Also ich habe vor Augen, irgendwie fällt da einer, liegt dann da auf der Straße in so einem Lichtkegel.
Okay.
Eine Straße, vielleicht so ein bisschen nass, und da hört man so ein bisschen erhebende, kirchlich, religiös, sakrale Gesänge. Zarte Erinnerungen, die sich gerade bei deinen lieblichen Worten in mein rotierendes Gehirn geschlichen hat.
Mhm.
Ich höre dich klicken. Guckst du gerade nach?
Ich guck gerade nach, genau.
Du Guter.
Da kommt der Lichtstrahl, von dem du sprichst. Und da fällt er von oben auf die Straße.
Yes.
Das muss wehgetan haben. Und jetzt schaut er nach oben, was ist denn hier los? Ja, und dann stürmt er in die Welt. Und man sieht, man kann ihn nicht aufhalten.
Aber man kann
eine
meinem
kindliche
Gedächtnis
Freude.
Trauen.
Ja, sehr gut.
Ja, sehr gut, hast du gesagt. Ja. Was für Musik hört man da?
Die habe ich jetzt ausgeschaltet, damit die uns hier nicht stört.
Ja, aber hör doch mal rein, ob das so sakrale Gesänge sind, Martin. Jetzt möchte ich meinen Triumph vollkommen machen.
Okay, ich gehe ein Stück zurück. Jetzt...
Ja, jetzt hörst du über deinen Kopfhörer irgendwie.
Nee. Eher was Technisches, Science-Fiction-mäßiges.
Ach. Na gut, dann müssen wir das rausschneiden, dass ich das gesagt habe mit den sakralen Gesängen. Ja. Das wird alles rausgeschnitten.
Vielleicht kommen die am Ende noch, ich weiß es nicht. Jetzt hat er mich hier gerade wieder rausgeschmissen.
Ja. Die Technik, ne? Der Elektriktrick, mit dem hat man schon manchmal Schwierigkeiten.
Ja, ja, nicht nur Catweasel. So, jetzt bin ich nochmal drin. Ja, man hört Kirchenglocken am Anfang.
Ja, immerhin.
Ah, da sind die sakralen Gesänge, du hast recht.
Yes.
Da sind sie, am Anfang.
Aber von der Lobhudelei auf mich mal wegzukommen, auch Mr. Bean wird ja im Vorspann inszeniert als nicht von dieser Welt. Und das war ja nur die Bestätigung für das, was du gesagt hast. Ne?
Ja.
Und der nicht von dieser Welt in diese Welt kommt, ja, der muss ja schon ein bisschen breiten Rücken haben, weil er sich ja gegen alles durchsetzen muss und durchkämpfen muss, was er davor findet. Denn es ist ja alles, ja, nicht feindlich, zum Teil schon, aber es ist alles fremd und nicht beherrschbar. Aber die Sprache... Da haben sie natürlich ein bisschen getrickst. Die Engländer aus dem Jahre 1066 hätten sich mit den Leuten im Jahre 1969, glaube ich, nicht so einfach verständigen können. Aber naja, das muss man da mal so machen. Ist wie bei Star Trek, ne? Die konnten ja auch mit allen Spezies sprechen.
Genau.
Aber da war der Communicator war daran schuld.
Der hat das alles aber direkt das übersetzt. Ist so ein Logikfehler, dem hat man ja in vielen solchen Serien und Filmen und Geschichten, da sieht man mal drüber weg, weil dann geht's einfach mit der Handlung schneller voran.
Ja, ja klar, ne, geht klar. Ja auch nie anders. Ja.
Wobei, das Beispiel natürlich mit Tarzan, da wurde es natürlich durchgezogen. Der hat dann jetzt nicht so viel gesprochen in den Filmen.
Das stimmt. Und da fällt mir gerade noch ein anderes Beispiel ein, auch Serie, also wir bleiben dann doch bei unserem Kern. Kennst du Auf Achse? Mit Manfred Krug. Mhm. Das war so, glaube ich, die erste Geldverdienrolle von Manfred Krug, nachdem er in den Westen rüber ist. Die haben ja oft in anderen Ländern gedreht und haben absichtlich mit Protagonisten, auch Nicht-Schauspielern aus der jeweiligen Region gedreht und haben es auch nicht übersetzt. Das heißt, da haben die Schauspieler auch selber sich irgendwie da durcharbeiten lassen in diesen Gesprächen und haben das auch dann für den Zuschauer nicht synchronisiert. Also da hat man so ein bisschen auch diese Reibung zwischen auf sprachlicher Ebene drin gelassen. Ja, aber das geht natürlich nicht immer und das fällt mir nur gerade als Beispiel ein. Ja, also man muss sich durchkämpfen, wenn man durch die Zeit fällt.
Absolut.
Heißt übrigens auch im Englischen, da habe ich nachgeguckt, aus der Zeit gefallen, to fall out of time oder durch die Zeit fallen, fall through time. Also das ist jetzt nicht nur im Deutschen so passend mit diesem durch die Zeit fallen, sondern das ist auch im Englischen schon so angelegt gewesen. Und ich glaube, deshalb können wir auch davon ausgehen, dass das Intro so gestaltet ist, wie es ist, nämlich dass er durch die Zeit fällt. Ja. Was man auch in der Musik hört. Soll ich mal auf die Musik rübergehen? Ja,
genau, geh doch mal auf die Musik ein.
Es sei denn, du hast da gerade noch ein paar Gedanken gehabt.
Ich habe noch Tonnen Gedanken. Aber machen wir erstmal die Musik.
Ja, die Musik. Also fallen. Also es gibt zur Musik einiges zu sagen. Was interessant ist, sollen wir nicht mal erstmal hier die Sollbruchstelle machen? Oh. Dass die Leute auch wissen, worüber wir sprechen.
Natürlich.
Und dann nicht nur optisch, sondern auch akustisch voll im Bilde sind.
Das wäre eine gute Idee.
Und nicht aus der Zeit gefallen.
Die Sollbruchstelle.
Da wir das Musikstück aus rechtlichen Gründen nicht in Gänze spielen dürfen, verlasst ihr kurz den Podcast, hört euch das Ganze im Internet an und kommt dann bitte wieder zurück.
Und zurück oder da geblieben, na dann geht's weiter.
Nämlich mit der Musik, die auch mit dem Thema Fallen arbeitet. Eigentlich war das Musikstück gar nicht komponiert für Kettwiesel. Das ist aus dem Archiv von, was war das, ITV, wo das zunächst lief und in dessen Auftrag es gedreht wurde, die
London Weekend Television.
Ah, es war im Archiv von
London Weekend Television.
Und war es gar nicht gedacht für Kettwiesel. Aber es passt total gut und vielleicht hat man es auch deshalb ausgewählt. Denn ein Merkmal dieser Musik ist, hier ist auch zart, aber merkbar, das Thema Fallen bearbeitet. Wenn wir uns den Anfang anhören, dann merkt man, ich drehe mich mal ein bisschen zum Klavier, dass die Hauptmelodie, dass da eine fallende Linie drin ist. Der obere Ton bleibt gleich, aber die zweite Stimme fällt runter. Hätte man auch ohne die erste Stimme machen können. Aber wenn der obere Ton gleich bleibt, dann ist die Reibung noch stärker und das Fallen ist noch sinnlicher spürbar, weil der Ausgangspunkt für das Fallen ja weiter präsent bleibt, nämlich der hohe Ton. So. Und auch in der Basslinie, gerade ein paar Takte später, haben wir eine fallende Linie. Da hören wir einfach mal rein. Ich mache da einmal darauf aufmerksam. Fallende Linie am Anfang. Nach der kurzen Einleitung jetzt. Jam, bam, bam, bam. Und nochmal nach unten. Fallende Linie im Bass. Aber da es sehr schnell ging, nochmal nach einer kurzen Einleitung. Fallende Linie. Ba, 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 ba. Und nochmal runter. Und jetzt fallende Linie im Bass. Ba, ba, ba. Ba, ba, ba. Also, da wird damit gespielt, mit diesem Fallen. Und da man gleichzeitig ja das Intro sieht, wo Kettwiesel durch die Zeit fällt, ja, ist das schon mit zwei Sinnen das Fallen schon sehr gut zu erleben. Die Musik wurde übrigens geschrieben von Ted Dix. Das war ein englischer Komponist, Songwriter und Sänger. Und der hat das geschrieben für, ja, erstmal für sich selber und dann ist es im Archiv der Fernsehgesellschaft gelandet. Und der hatte es mit witzigen Liedern. Er hat, einer seiner Hits war 1962, Hole in the Ground. Und genau wie im Kettwiesel-Intro arbeitete er auch in diesem Lied mit Geräuschen. Und ich glaube, da sind wir noch gar nicht so drauf eingegangen, dass es im Intro von Kettwiesel auch Geräusche gibt. Ja, also nicht nur die Musik, sondern auch Geräusche. Also man hört da zum Beispiel eine Sirene. Ach, ich glaube, da habe ich auch einen Einspieler zu gemacht. Andere Mal, den machen wir doch mal eben. Man hört da zum Beispiel am Anfang, ich habe das jetzt mal nachgestellt, eine Sirene. Dann ein Vibraslap. Ein Metallaufprall. Zischende Luft beim Fallen. Luft beim Fallen. Ja, da ist sie. Dann Aufprallgeräusche. Ja, da war's. Und ein Flugzeug. Also das ist auch das Besondere in diesem Intro, dass da nicht nur Musik ist, die zum Bild passt, sondern dass das Geschehen im Bild auch noch durch die Geräusche verstärkt wird. Ted Dix ist jetzt nicht so bekannt, aber was interessant ist, Ted Dix, ja, hatte einen Hit 1962, Hole in the Ground und noch einen Right Said Fred und sein Produzent war George Martin. Sir George Martin, also der Produzent der Beatles. Und 62 war das Jahr, in dem die Beatles, ja, da ging es gerade erstmal so los. 62 haben sie Love Me Do veröffentlicht als Single, die war dann so, ja, noch nicht so mega erfolgreich, aber wurde schon gut aufgenommen und zur Kenntnis genommen. Und erst 63 kam das erste Album Please Please Me. Also 62 war George Martin auch noch mit anderen Künstlern beschäftigt, unter anderem mit Ted Dix. Ja, und der hat auch sogenannte Novelty-Songs. Das sind Songs, die, ja, ein bisschen zusammengefasst, sich humorvoll mit Zeitgeschehen auseinandersetzen, auch mal parodistisch. Und auch da hat Ted Dix schon in The Hole in the Ground schon mit Geräuschen gearbeitet. Genauso wie es hier bei Kettwiesel der Fall ist. Und das hört man auch in seinem Song, den ich mal kurz einspiele. Das ist er nämlich. Ja, das ist das Intro. Und ne, also auch Geräusch, dieses Auto, Oldtimer-Geräusch. Ja, also der Umgang mit Geräuschen, das lag ihm nahe, weil es auch so eine gewisse humoristische Note hat. Und das passt ja auch hier im Intro zu Kettwiesel. Ja, es gibt dem Ganzen ja auch so einen etwas lockeren, ja, humorvollen Touch, der sich ja auch wirklich dann über das Intro hinaus fortsetzt. Denn die Serie ist ja wirklich humorvoll. Und beim Thema Humor, da ist mir noch was aufgefallen in diesem Intro, nämlich das Xylophon. Da kommt ja ein Xylophon vor. Das kann ich auch eben beweisen. Beweisen eben. Hier ist es. Jetzt, wenn das Thema einsetzt. Ja, also das Xylophon spielt die ganze Zeit die Melodie mit. Bam, 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 ba, ja, da, bam, ba, ja, da, da. Ja, und das Xylophon gibt dem Ganzen immer so eine helle Note, ja, so was Prickelndes, was Buntes, aufgeregt, Verspieltes. Und das ist ganz typisch für Intro-Musiken oder auch für Musik, die unterlegt wird. Also wenn man sich mal so anguckt, wie heißen die? Affe, Zebra und Co. oder Nashorn, Nilpferd und Nasenbären. Da gibt's ja mal Tiere, die man für besonders witzig hält. Und da wird's dann, also bei Erdmännchen zum Beispiel, ist das Xylophon häufig zu hören.
Ah.
Ja. oder bei Tieren, die so ein bisschen wuseln, ne? Und ein bisschen wuselig ist Kettwiesel ja auch. Und das Xylophon haben sie hier reingebracht. Und das ist auch in vielen Intros zu hören, die wir kennen. Und den Beweis trete ich jetzt an. Paulchen Panther. Ne? Xylophon spielt erst mit, macht zwischendurch so ein Glissando, RIP. Achtung. Wer hat an der Uhr gedreht? Ja. Xylophon. Also, ne, humoristische Serie, Paulchen Panther, Xylophon ist dabei. Oder wenn wir ungefähr in der Zeit bleiben, was die Sendung angeht, Väter der Klamotte. Oh. Kennst du noch?
Ja, klar.
Ja, klar.
Guten Abend, liebe Gäste. Wir erfreuen
Achtung, jetzt wieder.
Euch aufs Beste. Mit Klamotten, Komödianten, die schon unsere Väter kannten.
Ja. Xylophon, ganz, ganz präsent. Ähnliche Sendung war Klamottenkiste. War nicht ganz so bekannt, glaube ich, wie Väter der Klamotte, aber lief, war das auch ZDF? Ich weiß es gar nicht mehr. Habe ich jetzt nicht nochmal nachgeguckt. Aber da auch, du ahnst es schon, Xylophon. Achtung, jetzt wieder. Oder wenn wir ein bisschen mehr in die Neuzeit gehen, die Simpsons.
Ach.
Ne? Und so ist es, glaube ich, kein Zufall, dass die Musik auch bei Kettwiesel durch das Xylophon mit geprägt ist. Ah, ich habe noch ein Beispiel, ein ganz schräges Beispiel. Mhm. Also da müssen wir jetzt alle zusammen durch. Okay. Es gab ja Kindersendungen, die waren, sage ich mal, die haben mich als Kind schon aufgeregt. Dazu gehörte Rappelkiste und Hals über Kopf. Hals über Kopf, ja, es ging immer um Kinder, die so ein bisschen aus dem Rahmen fallen, sich über Konventionen hinwegsetzen und ihre Individualität gegenüber der Gesellschaft finden. Und das war auch bei Hals über Kopf so. Und das Intro war auch dann extra schräg gemacht. Es wurde gesungen von Isabel Varell, die wir kennen. Die hat auch mal mit Happe Kerkeling eine Sendung zusammen gemacht. Was war das nochmal? Weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall ist sie verheiratet mit Pitt Weyrich, ja, einem legendären Fernsehproduzenten im ZDF, der übrigens vor kurzem ein Buch rausgegeben hat, das ich sehr amüsant fand, heißt hier einer Weyrich, heißt das. Aber Hals über Kopf. Und auch hier humoristische Serie, in dem Fall für Kinder auch. Und wir hören singen Isabel Varell, die man übrigens auch im Intro singt. Das war ganz speziell für diese Serie, dass man ja auch hier eine Grenze überschritten hat und im Intro den Sänger bzw. die Sängerin gezeigt hat. Das hat schon was von Brecht, ne? Von Verfremdungseffekt. Wir zeigen das Zeigen. Ja, aber zurück zu Hals über Kopf und zum Xylophon, da ist es.
Oh Schreck, oh Schreck, das Kind ist weg, die Leute sind empört. Grad war es doch, jetzt ist es. Oh Schreck, das Kind ist weg, die Leute sind empört.
Ja, man hört es nicht ganz so gut wie bei anderen Beispielen, aber kommt man es entdecken? Kommt man es hören? Ja, hier an der zweiten Stelle nochmal ging es, glaube ich, am besten.
Oh Schreck, oh Schreck, das Kind ist weg, die Leute sind.
Habe ich schon ewig nicht mehr gehört.
Aber kanntest du das?
Ja, ja, klar.
Hast du daran gute Erinnerungen, Martin, an Hals über Kopf, oh Schreck, das Kind ist weg?
Die Musik kommt mir jetzt nur wieder hoch, ja.
Ja.
Ja, ja, verrückt.
Ja. Die ist gar nicht so schlecht, ja, von der Melodiefunk. Die Leute sind empört. Das ist schon ein bisschen schräg, aber auch nicht schlecht gemacht.
Ja, also, absolut.
Vielleicht das Beste an der Serie. Vielleicht bin ich aber auch ungerecht und habe deine falsche Erinnerung über die Jahre kultiviert. Ja. Also eine wirklich gut gemachte, stimmungsvolle Musik, die das Fallen illustriert und auch diese gewisse Wuseligkeit mit dem Xylophon darstellt. Übrigens im Mittelteil, da hat eine Oboe extreme Wirbeleien zu spielen. Das ist mir noch aufgefallen. Das ist so eine Ergänzung zum Xylophon. Die wirbelt da rum. Das habe ich mir auch noch mal extra angehört. Man hört es ein bisschen im Hintergrund. Ich habe auch erst überlegt, ist es eine Klarinette oder eine Oboe, die eigentlich unterschiedlich klingen, aber so verdeckt dann auch manchmal etwas schwerer zu unterscheiden sind. Ich meine aber, es ist eine Oboe. Und wenn man dann mal hört, die wirbelt da auch rum. Es soll wohl der wuselige Charakter von Kettwiesel, ne, so ein bisschen schon gezeichnet werden.
Ja, absolut.
Ja, kann man das hören?
Ja, genau.
Ja, insofern eine sehr illustrative Musik. Ja, und sie macht wirklich gute Laune.
Ja, ja. Und dieses Wuseln ist ja eben auch schon im Namen drin, ne? Cat Weasel. Eine Mischung aus Katze und Wiesel.
Ah, ja.
Und Cat Weasel macht ja auch in der Serie auch viele Geräusche und gutturale Laute. Also auch das findet sich dann im Spiel wieder, was man in der Musik auch schon hört. Er hat dann einmal während der Dreharbeiten auch in einer der ersten Folgen oder in der, ja, ich glaube vielleicht sogar in der ersten, ich weiß nicht genau, entdeckt Harold ihn im Schrank, macht den Schrank auf und Cat Weasel erschrickt so ein bisschen, weil er entdeckt wurde und macht auch wieder so einen gutturalen Laut wie Gua, irgendwie sowas.
Mhm.
Und ja, diese Geräusche, die waren natürlich nicht gescriptet. Und der Regisseur hat ihn ermutigt, bitte sowas überall einbauen. Und deshalb haben wir so viele Zischlaute und Pusten und Geräusche von ihm bekommen.
Es war ja auch ein guter Schauspieler, ne? Also
absolut.
Ein richtiger, ausgebildeter, erfahrener Theater- und Shakespeare-Schauspieler.
Ja, der ist 1924 geboren worden, Geoffrey Balin. Er war Theaterschauspieler, damit fing es an, hat Shakespeare gespielt. Ab 1952 dann kleinere Rollen in Kinofilmen und, was ich jetzt auch nicht vorher wusste, im Ur-Dracula-Film mit Christopher Lee hat er den Portier gespielt, da war er gerade 34 Jahre alt. Und was ich auch nicht wusste, in dem ersten James-Bond-Film, der nicht zur offiziellen Reihe gehört, Casino Royale, das ja mehr so eine Parodie ist, spielt er Q. Habe ich auch nicht auf dem Schirm gehabt.
Ah ja.
Und er hat unglaublich viele Rollen für Fernsehserien gespielt, die in der Zeit auch populär waren, wie Avengers mit Schirm, Charme und Melone auf Deutsch, The Saint, Simon Templar, Danger Man. Und er hätte beinahe den heute noch so bekannten Doctor Who gespielt, aber er lehnte es ab, um nicht immer schrullige alte Männer zu spielen. Und ein späterer Doctor Who-Darsteller lehnte Cat Weasel ab.
Ja, ja, ja.
Und deshalb war Balin dann Cat Weasel und hat wieder einen schrulligen alten Mann gespielt.
Das ist nicht schräg, ja.
Ja, absolut. Ja. Und er ist ja lange aktiv geblieben, ist erst vor wenigen Jahren, 2017, gestorben. Und wer mal ein bisschen recherchieren möchte, es gibt ein schönes Making-of, auch auf der neuen DVD, glaube ich, aber eben auch auf YouTube. Und da berichtet er nochmal retrospektiv von den Dreharbeiten am Drehort und erinnert sich für uns ein bisschen, hat ein paar alte Requisiten, das Kostüm dabei. Und in einer anderen Doku habe ich ihn gesehen mit einem Fanclub. Die haben ihm zu Ehren an dem Drehort der zweiten Staffel, das ist nennt man heute das Brigham Dunbury Conference Center, da haben sie für ihn 2014, also 3 Jahre vor seinem Tod, eine Büste aufgestellt in der Figur von Cat Weasel. Die Büste wächst aus dem Zauberbuch heraus und dann gibt es noch eine schöne Plakette unten an der Stele. Und er ist wirklich zur Eröffnung angereist, damals schon im Rollstuhl sitzend und sichtlich gealtert. Und es rührt total an, wenn sie ihn dann zur Büste rollen und ihn bitten, das Tuch herunterzunehmen. Und er doch ein bisschen braucht, um sich aus dem Rollstuhl zu erheben. Und man sieht, ja, dass die Zeit an ihm nicht spurlos vorübergegangen ist. Und ja, die ganzen Fans drumherum sind natürlich alle sehr berührt. Und er schafft es, die Büste zu präsentieren. Und ja, man sieht in seinen Augen auch, dass er weiß, da hat er was für die Ewigkeit geschaffen. Und das steht jetzt dort. Das kann man sich anschauen, allerdings das Gelände selber nicht betreten, das ist Privatbesitz. Also wer mal in der Gegend ist, könnte sich diese Büste mal anschauen.
Wir hatten schon einmal, nämlich in der letzten Folge Twin Peaks,
ja,
gesprochen, beziehungsweise du hast es eindrücklich geschildert, den Zeitsprung, den man macht, wenn man die zweite und dritte Staffel von Twin Peaks am Stück guckt.
Ja.
Und im Grunde haben wir ja auch bei Cat Weasel noch mehr Zeitsprünge. Also wir haben den Zeitsprung von Cat Weasel von dem Jahre 1066, also vom beginnenden Hochmittelalter in das Jahr 1969/70. Dann haben wir den Zeitsprung, wenn wir die Serie jetzt angucken, ja, da ist ja für uns ja schon, das ist für uns ja jetzt schon ein Rücksprung in ja über 50 Jahre zurück. Und wenn wir dann jetzt noch einen Schauspieler sehen, der ja, so deutlich gealtert ist, das lässt das Ganze ja noch deutlicher erscheinen, wie sehr diese Serie mit ihren Schauspielern und ihrer Thematik sich durch die Zeit bewegt.
Und was man jetzt noch sagen könnte zum Humor selber, die Macher wollten eigentlich keine Slapstick-Serie haben.
Kann ich da vielleicht noch was zu Jeffrey Belden, hätte ich noch einen kleinen amüsanten Aspekt, nämlich, und der führt uns auch wieder zu George Martin zurück, dem Produzenten der Beatles. Belden ist 1972 in einem Film aufgetreten, Born to Boogie, als Kellner. Und der Regisseur von Born to Boogie war Ringo Starr, ja, der Schlagzeuger der Beatles. Da gibt es also auch noch einen Bezug zu den Beatles und zu George Martin und damit zu Ted Dix und damit zur Intro-Musik von Catweasel. Jetzt du.
Jetzt ich. Ja, ich wollte noch mal was sagen zu der Art des Humors. Also den Machern schwebte eigentlich vor, nicht so viel Slapstick zu machen. Sie wollten eigentlich Wortwitz haben, was sich dann eben auch in diesen Wortspielen zeigt, dass aus Electricity Electricery wurde und aus Telephone Telling Bone, auf Deutsch dann der Elektrik-Trick und Telling Bone nicht ganz so einfallsreich, das wurde zum Zauberknochen. Und ja, mit sowas haben die halt die Skripte angefüllt und wollten nicht ganz so auf das Slapstick-artige gehen. Aber als die Serie dann in der ersten Staffel sehr erfolgreich war und auch England auf den US-Markt geschielt hat, haben die Produzenten halt vorgegeben, wir machen ein neues Setting. Also er kommt wieder in unsere Zeit, aber nicht auf die, wie hieß sie gleich, die Hexenhof-Farm. Nein, jetzt musste es halt ein Anwesen sein mit Adel vor Ort, also ein richtig großes Schloss. Und da sollte dann auch der Humor etwas mehr in Richtung Slapstick gehen. Das würde sich auf dem amerikanischen Markt besser verkaufen.
An der Stelle könnte ich eben ein kurzes Xylophon-Slapstick-Musikstück einspielen, um zu illustrieren, dass wir gerade über Humor sprechen. Ich habe das mal analog zum Xylophon in Catweasel, habe ich das mal gemacht. Du kannst gleich weiterreden. Ich mache das einfach mal dazwischen. Also Humor. Okay.
Und was mir noch einfällt zu Jeffrey Belden, er hat auch in Inspektor Clouseau mitgespielt, in, ich glaube, 2 Filmen. Was ja auch wieder eine Filmserie ist mit animiertem Vorspann. Also da werden wir vielleicht auch mal irgendwann drauf stoßen und uns das nochmal genauer anschauen.
Also die Pink Panther-Intros, die sind ja, die gehören ja zum Besten, was es in der Richtung gibt. Also das
sind eigentlich eigene Filme.
Die dauern lange und sie sind ganz durchgearbeitet und so wunderbar trickreich und humorvoll auch. Also im Prinzip wäre eine Folge über Pink Panther-Intros quasi ein kleiner Gottesdienst. Nehmen wir es mal vor.
Hast du auch damals eine Burg Saburak haben wollen?
ja, wollte ich haben. Hatte ich nicht. Es war ja, erstmal, weil es bei uns keinen alten Wassertank gab.
Ja, ne, das kannte man gar nicht so.
Nee. Aber das Prinzip, ich glaube, das haben wir als Jungen beziehungsweise als Kinder verstanden, ne? Eine Höhle, ein Rückzugsort, wo man für sich ist, ne? Wo man seine eigene Welt hat. Ich habe mir versucht, so einen Rückzugsort zu bauen. Ich wollte einen Tunnel nach Australien graben. Ich habe auch angefangen. Ich spoiler nicht, wenn ich sage, er ist nicht fertig geworden. Ich habe dann irgendwo im Wald, mit einem Kumpel hatte ich eine Höhle. Aber dieses Ding, ich brauche eine Höhle, ich brauche meinen Rückzugsort, das kennen wir, glaube ich. Ne? Oder auch, ich brauche einen Kumpel für mich. Das ist dann, war Catweasel, war das für Cedric und für, wie heißt er?
Harold,
im englischen Edward, in der englischen Originalversion. Ja, und bei Carlsson ist es Lillebror und ja, nein, aber um auf deine Frage zurückzukommen, ich hatte das nicht.
Ja, also ich hatte auch ein Pendant halt im Wald wie du, auch mit meinem besten Freund, so ein Rückzugsort und auch wir haben da gegraben. Vielleicht wären wir uns dann irgendwann begegnet. Und sehr witzig ist, auch heute, also ich habe es vor ein paar Jahren mal kontrolliert, ich habe noch eine Höhle gefunden im Wald, die wir getarnt hatten. Und die bis dato anscheinend niemand entdeckt hatte.
Echt?
Denn als ich, ja, ich habe die Steinplatte abgehoben und darunter lag noch eine alte, verrottete Getränkedose, die wir da mal deponiert hatten.
Das ist ja witzig. Achtung! Archäologen werden sagen, guck mal, Martin Bross, hier hat er gelagert.
Genau, und das hat er getrunken.
Aber hätte man seinen Müll wegnehmen können, sagen die ja auch. Mann,
ja,
Mann,
genau,
Mann.
Das stimmt. Oh, ja, das ist ein Langzeitexperiment. Wie lange braucht die Dose, um gänzlich zu verrotten?
Hätte ich jetzt auch gesagt, ja.
Genau. Und ja, für alle, die jetzt Lust haben, die Serie nochmal reinzuschauen, in der ersten Folge, also ich habe es mir ein paar Mal angehört, also auch, ich denke, es ist ein deutscher Synchronfehler, stellt sich Harold in der Scheune vor mit Howard. Entweder ist es Harold so undeutlich ausgesprochen und oder ich will das einfach dann hören bei der x-ten Wiederholung, aber ich höre da wirklich, mein Name ist Howard. Danach wird er dann von allen Harold genannt. Ein kleines Mysterium der Synchronisation.
Ja, ich glaube, das ist damals öfter passiert. Also das war ja Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Da waren noch nicht alle so fit mit Englisch, zum einen im Sprechen, aber zum einen auch hatten viele das Gehör nicht dafür und haben den Unterschied vielleicht gar nicht bemerkt zunächst und es dann deswegen durchlaufen
wahrscheinlich
lassen.
Wahrscheinlich. Ja, und warum gab es nie eine dritte Staffel? Also eine dritte gab es als Idee, aber die wurde nicht mehr realisiert. Also die zweite war wohl noch erfolgreich, aber nicht überragend. Und dann kam es nicht mehr zu einer dritten Staffel und auch nicht zu einem damals schon angedachten Kinofilm. Auch das hatten die Macher auf der Liste und mussten die Ideen leider begraben. Aber dann sind wir Deutschen ja irgendwann auf Cat Weasel nochmal gekommen und vor ein paar Jahren gab es die Neuverfilmung im Kino mit Otto Waalkes. Hast du den gesehen?
Nein, muss ich sagen.
Du? Nee, ich auch nicht. Als das herauskam, da war ich so von dem Nostalgiegefühl noch erfüllt, dass ich keinen neuen Cat Weasel brauchte und wollte. Ich werde mir bestimmt noch mal anschauen, aber ich dachte auch jetzt auf zur Vorbereitung unserer Folge hier ist das gar nicht nötig.
Ja.
Aber mir ist wieder aufgefallen, ja, Otto hat schon in seiner Verkleidung doch eine gewisse Ähnlichkeit. Also sie haben es schon optisch ganz gut getroffen.
Ja, ja. Als ich jetzt die älteren Folgen noch mal gesehen habe, ich wusste natürlich, dass es den Otto-Film gibt. Da habe ich dann auch mal drauf geachtet und habe dann auch in der Mimik und ja im Spiel von Belden gesehen, ja, Otto, das könnte gut passen. Ja. Mhm. Ja. Und dass es im Deutschen so erfolgreich war, das lag, glaube ich, auch an der tollen Synchronisation. Ich dachte, ich bring's doch mal ein.
Ja, klar.
Ja, weil die ist wirklich richtig gut gemacht, weil zu der Zeit alle Synchronrollen mit ausgebildeten, erfahrenen und hochwertigen Schauspielern besetzt wurden. Und ja, da möchte ich mal den Hans Hässling hervorheben. Ich weiß, die Namen sagen einem häufig erstmal nichts, aber wenn man sagt, was Hans Hässling alles gespielt und gesprochen hat, dann sagt man, ah, der ist das. Ja, kein Wunder, dass Cat Weasel im Deutschen so gut und erfolgreich war. Also Hans Hässling, 1903 geboren, 95 gestorben, hat in vielen Hörspielen gespielt, unter anderem 3 Fragezeichen. Und wenn ich jetzt sage, der Karpatenhund, Folge 3, dann wissen die Fans der 3 Fragezeichen sofort, okay, das kann nur Mr. Prentice sein. Und es ist Mr. Prentice, ja, der so eine markante Gestalt ist, obwohl man ihn nur hört, und das liegt an Hans Hässling. Ja, ich habe diesen Satz immer noch im Ohr. Mrs. Bogle, sie hat hier herumgeschnüffelt. Ja, Hans Hässling. Ja, und viele andere Hörspiele hat er gemacht. In 5 Freunde hat er gespielt. In Black Beauty hatte er die Rolle von John, dem Stallknecht.
Übrigens auch eine Serie geschrieben von Richard Carpenter.
Übrigens, Richard Carpenter ist nicht der Richard Carpenter von den Carpenters. Aber er heißt nur so.
Ah,
ja. Okay. Hans Hässling, was hat er noch gemacht als Synchronsprecher? Ja, haltet euch fest, er war Asterix in den Asterix-Filmen zwischen 1967 und bis, glaube ich, 76 war der letzte Rom, Asterix erobert Rom. Und ich meine, einer der, vielleicht der beste Asterix-Sprecher. Er war Mickey Goldmill in den Rocky-Filmen, also der Trainer von Rocky.
Von der ersten bis zur letzten Minute.
Ja, hat diese legendären Sätze gesagt. Steh auf, du verdammter Mistkerl, denn Mickey liebt dich. Das war Hans Hässling. Ja. Charlie Chaplin, der große Diktator. Das war Hans Hässling. Der wurde erst sehr spät synchronisiert in Deutschland, 58, obwohl er schon von 1940 war. Ne? Schon in Kriegszeiten wurde er gedreht und gezeigt. Er parodiert ja Adolf Hitler und wurde in Deutschland dann erst 58 synchronisiert. Wer weiß warum. Arsen und Spitzenhäubchen. Er war Lieutenant Rooney in Arsen und Spitzenhäubchen von 1944. Ja. Und wer mal sehen will, ich habe mal geguckt, in welchen Serien er so gespielt hat. Tim Thaler, ja, mit Tommy Orner. Da hat er den Bischof gespielt. Tim Thaler, ne, haben wir schon mal kurz angesprochen, Musik von Christian Bruhn. Hm. Oder schon wieder ein Geistlicher, der Trotzkopf, war er wieder ein Pfarrer. Also wer mal sehen will, wie Hans Hässling aussieht. Ja, dann ein anderer ganz toller Sprecher, den ich weiß, ich schwärme immer so, ich neige zum Schwärmen, ja, aber das liegt bei Stimmen bei mir vielleicht auch daran, dass ich Musiker bin und das auch vom Sound her so wahrnehme und Peter Kirchberger ist für mich einer der allergrößten Stimmen und einer der allergrößten Schauspieler. Okay, jetzt wieder, ja, wer ist denn das? Ja, drei Fragezeichen, der grüne Geist. Er hat Harold Carson gesprochen und hat in der Folge der grüne Geist Nummer 8 neben Thorsten Sense gespielt, der den Chang gesprochen hat. Und wir erinnern uns, Thorsten Sense, Twin Peaks, war die Synchronstimme der Hauptrolle. Hm. Er hat noch viel mehr gemacht. Und warum? Weil er es konnte. Er war ein ganz toller Sänger. Er hat im Elvis-Musical über 400 Vorstellungen gespielt. Und er hat Barbapapa, die ganze Serie Barbapapa, da gibt es ja nur eine Stimme, einen Erzähler, der aber auch alle Barbapapa-Familienmitglieder spricht. Das war auch Peter Kirchberger. Er war der Nachfolger von Gerd Dufner als Ernie. Ja, ich habe letztes Mal gesagt, Gerd Dufner, oder vorletztes Mal bei Captain Future, Gerd Dufner ist für mich der einzig wahre Ernie. Das stimmt auch, aber wenn es einer darf, ihm nachzufolgen, dann ist es Peter Kirchberger und der war es dann auch ab 1997 für einige Jahre.
Hallo Bert!
Adriano Celentano, Elvis Presley, Adam West und ganz viel Werbung. Gillette, gelbe Seiten, ja, und sowas alles. Chibo. Und Synchronregie hat er gemacht. Detektiv Rockford, Anruf genügt, Magnum, Columbo. Synchronregie war Peter Kirchberger. Also der war ganz verwurzelt zu der Zeit in den deutschen Produktionen. Aber damit sind wir auch beim Thema Sound, meine ich. Denn diese Serien, diese Werbespots, Filme, dieser Jahre, 70er, 80er Jahre, die haben so einen gewissen Grundsound, meine ich. Jetzt kann man sagen, das liegt daran, dass wir damals jung waren und das Nostalgie ist. Aber ich glaube, der Grundsound entsteht auch dadurch, dass damals viele Synchronsprecher sehr, sehr oft eingesetzt wurden. Dadurch gab es auch so eine gewisse Einheitlichkeit in den deutschen Synchronspuren. Ne? Also jetzt hier Peter Kirchberger, Hans Hässling. Auch ist hier wieder Wolfgang Völz dabei. Ja, der spricht hier den Sekretär von Lord Collingford, Mr. Groom. Den spricht Wolfgang Völz. Übrigens ganz interessant, Wolfgang Völz hat zusammen mit Hans Hässling bei Asterix erobert Rom gesprochen. Da war Hans Hässling Asterix und Wolfgang Völz war Majestix.
Ah, okay.
Ja. Und ja, also dieser Sound der 70er und 80er Jahre liegt, glaube ich, zum einen darin, dass viele Synchronsprecher sehr oft eingesetzt wurden. Ich habe mir vor kurzem zum Geburtstag schenken lassen, Mord ist ihr Hobby. Und du hast in jeder Folge, kann es Petra fragen, sage ich, ach guck mal hier, Gerd Dufner, schon wieder Wolfgang Völz und Peter Kirch. Also das macht den Sound dieser Jahre, glaube ich, aus. Und es gibt, glaube ich, noch einen optischen Sound. Naja, das ist jetzt begrifflich so ein bisschen hergeholt. Aber diese englischen Serien, die hatten so einen gewissen, eine gewisse optische Eigenheit. Nämlich, die wurden draußen und drinnen auf unterschiedliche Weise gedreht. Ja, das war bei Kettwiesel so, beim Haus am Eaton Place und auch bei Der Doktor und das liebe Vieh. Man hat nämlich draußen auf Film gedreht, 16 mm, aber die Innenaufnahmen im Studio auf Video. Deswegen sieht's draußen immer ein bisschen gröber, ein bisschen körniger aus und im Studio sehr viel klarer und ein bisschen härter. Mhm. Und ich habe das damals so gar nicht so. Das war einfach so.
Nee, da hat man ja nie drüber nachgedacht.
Nee, ja. das war so. Aber registriert habe ich das damals. Aber ja, das ist dann so. Draußen sieht es anders aus als drin, ne, habe ich mir gedacht. Und mittlerweile kann ich mir das technisch erklären. Aber ja, das macht natürlich jetzt im Nachhinein, wenn man diese Serie nochmal guckt oder Folgen, einzelne Folgen davon, das macht dann natürlich auch so ein bisschen so einen Nostalgieeffekt aus. Man ist auch technisch sofort in einer anderen Zeit wieder drin. Zum einen durch die Stimmen, die damals sehr oft eingesetzt wurden, aber auch, was die englischen Serien angeht und einige amerikanische, durch die Filmtechnik. Drinnen ist es schärfer als draußen. Aber dir ist das auch aufgefallen, ne?
Ja, ja, klar, absolut.
Unterschied. In die Zeit fiel dann auch Kettwiesel hinein.
Und wie du sagtest gerade, Doktor und das liebe Vieh ist ja irgendwie das ähnliches Setting, die ähnlichen Farben. Also bei Doktor und das liebe Vieh würde es nicht, einem nicht wundern, wenn Kettwiesel einmal durchs Bild läuft. Das ist ja aus einem Guss. Ich hatte auch gelesen, dass damals diese Serien auch bei Kettwiesel ja so ein englisches ländliches Idyll nochmal zeigten, was man so zu der Zeit auch schon suchen musste. Mhm. Also auch für die Engländer war das ein nostalgisches Gefühl, schon damals diese Serie zu sehen. Man war dann doch schon mehr in die Stadt gezogen und kannte dieses Leben halt nicht mehr so richtig. Wohlfühlklima in der Serie.
Ja.
Und ich habe ja vorhin schon gesagt, es war für mich so eine Blaupause für Ritter und Magier. Und ich hatte auch vorher schon da gedacht, bevor ich dann auch auf einem Artikel, auf einen Artikel gestoßen bin, der das auch nochmal beinhaltete. Und zwar Kettwiesel als Pendant zu dem großen Zauberer Merlin.
Aha.
Und da sieht jemand Zusammenhänge, denn der Sohn der tyrannischen Haushälterin in der Serie heißt Arthur. Das ist natürlich entlehnt aus der Artus-Sage. König Artus.
Aha.
Mit seinem mystischen Schwert Excalibur. Und Kettwiesel ist eben auch der Zauberer wie Merlin, von dem man eigentlich gar nicht weiß, wo der herkommt. Weil der Background von Kettwiesel wird ja auch nicht wirklich erläutert. Er flieht einfach aus dieser Zeit, aber was er dort eigentlich macht, das erfahren wir nie. Wir bekommen ja nur mit, was er in unserer Zeit so anstellt. Und statt Excalibur hat er eben sein Hexermesser Adamkos. Aber eben, da gibt's so Parallelen. Und hast du damals auch, das war 1981, den Film über die Artus-Sage gesehen, Excalibur?
1981, lass mich nachdenken, ich sag's offen, nein.
Ja, von John Borman, der beste Film für mich optisch über die Artus-Sage, auch wenn es hier und da sehr frei ist. Meine Eltern dachten damals, es wäre eine schöne Idee, weil ich war damals auch schon von Rittern gesprochen habe, wahrscheinlich, nehme ich mal an, angefixt durch die Normannen-Szene von Kettwiesel, dass sie mit mir in einen Ritterfilm gehen, weil er das Prädikat wertvoll trug, obwohl er auch erst ab 12 freigegeben war oder wegen des Prädikats ab 12, ich aber damals dann wohl erst 11 war, aber in Begleitung meiner Eltern diesen Film sehen durfte, der voller freizügiger Szenen und hemmungsloser Brutalität war. Meine Eltern haben im Kino, glaube ich, wirklich mehrfach geschluckt, was sie mir da gerade zeigten. Und ich war begeistert, schwer begeistert, weil das hatte ich bis dato noch nicht gesehen.
1981 wurde Martin zum Mann.
Genau. Und ja, das Schwert Excalibur hat mich wirklich, ja, das habe ich mit nach Hause genommen, ne? Das Bild von diesem Schwert. Und habe dann auch kleine Spielzeugschwerter dann so grün angemalt, damit sie leuchteten wie das Schwert Excalibur. Ja, meine Leidenschaft für Ritterfilme, von denen es eigentlich nicht genug gibt, wurde da geweckt. Nee, also Kettwiesel ist einfach wirklich noch lustig und kurzweilig. Und ja, wer jetzt Interesse hat, das Ganze ist immer noch erhältlich und schnell geschaut. Und ja, sollen wir jetzt schon auf unsere nächste Folge hinweisen mit dem Rätsel der Woche, sage ich mal?
Ja, ich würde sagen, das sollten wir jetzt mal tun, denn die nächste Woche naht bestimmt.
Gut, also jetzt kommt das Rätsel und ein kleiner Insider. Wolfgang, du wirst diesmal nicht drauf kommen. Bitte, Mats ab.
Das nächste Mal bei...
Ein Intro für alle Fälle?
Habe ich die Tür wirklich abgeschlossen? Ich schau noch mal. Nee, lieber noch einmal. Ja, jetzt ist alles in Ordnung. So wie es sein sollte. Sauber und perfekt.
Wer ist Wolfgang?
Wolfgang ist einer, der uns auf Facebook folgt, ein guter Freund von mir, der bisher jedes Rätsel gelöst hat. Und ich habe ihm versprochen, das nächste wird schwieriger.
Okay, aber wenn man die Serie kennt, kommt man drauf. Kennt der Piep? Kennt er nicht? Piep?
Doch, kennt er bestimmt. Und er wird auch wieder drauf kommen, aber wir können es ja auch nicht so abstrakt machen. Also Rätsel, die man überhaupt nicht lösen kann, machen ja auch keinen Spaß, oder?
Ja, das ist recht. Das
ja. Ist ja eigentlich frustrierend.
Ist ja wie in der Hundeerziehung. Ja? Wenn du ein Leckerchen irgendwo versteckst und der Hund findet das nicht, dann ist er demotiviert und genau. Zerlegt dir das Wohnzimmer.
Genau. Und unsere Hörer hören sich dann nicht die nächste Folge an, weil sie sagen, ich habe keinen Plan, was das sein soll. Ich habe keine Lust.
Und das sollen sie aber tun.
Genau.
Wir haben den Wolfgang jetzt ein bisschen unter Druck gesetzt. Mal gucken, was passiert, wenn er das hier hört.
Was passiert.
Ja. Dann würde ich mal sagen, danke.
Ja, dann verlassen wir jetzt mal das Hochmittelalter und das englische Idyll der 70er Jahre und kehren zurück in unsere hektische Zeit, die auch voller Mysterien ist, voller neuer Dinge, die wir kennenlernen müssen, wie Catweasel damals. Aber er ist nicht dabei, wir müssen jetzt selber damit zurechtkommen.
Und wenn es uns gelingt, das Mysterium humorvoll zu nehmen, dann haben wir doch etwas gewonnen und dann hat diese Serie doch auch etwas erreicht, nämlich uns den Humor zu bewahren.
Und damit würde ich sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Alles Gute. Tschüss. Und nicht nur zu der Zeit war die... die Sollbruchstelle.
Oh, die Stimme ist heute schwer.